Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Die Kulturfragen im Deutschlandfunk mit Wladimir Balzer und mit Daphne Büllesbach. Sie ist Politikwissenschaftlerin, ist Geschäftsführerin des Berliner Thinktanks Governance Plattform, war vorher bei der NGO European Alternatives und jetzt hier im Studio. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Also die Europawahlen haben wir jetzt gesehen, es ist viel darüber diskutiert worden. Wir haben gesehen, die politische Mitte ist weitestgehend stabil geblieben, aber eben auch die Nationalisten und die Rechtspopulisten sind gestärkt. Und ansonsten sehen wir auch sehr starke kleine Parteien und eine Schwächung der grünen Bewegung. Gerade letzteres geschwächt vor allem durch die junge Wählerschaft, die ja dann doch konservativer und rechter wählt, als vielleicht viele vermutet hatten. Welche Signale gehen für Sie aus von dieser Europawahl?
Die CDU als Partei der politischen Mitte hat hinzugewonnen, aber die SPD hat extrem verloren und auch die Grünen sind ja eigentlich schon so Mitte-Partei, oder zumindest gehören sie zum etablierten Parteienspektrum und sie haben auch extrem verloren. Also ich würde sagen, es war auf jeden Fall sozusagen eigentlich die Fortsetzung des Signals eines Rechtstrends, der sich fortgesetzt hat bei diesen Wahlen und der für mich eigentlich schon auch deswegen die Betonung darauf, dass ich es nicht als Signal sehe, dass politische Parteien in der Mitte sich etabliert haben, sondern eher sehen eigentlich einen Verlust in Vertrauen in Parteien der sogenannten Mitte und dieser Vertrauensverlust vor allem von denjenigen, glaube ich, gespürt wird, die sich von den großen Herausforderungen, den Krisen, denen wir uns gegenüber sehen, aber auch eben in der gesellschaftlichen Transformation, in der wir uns befinden, eben vor allem als Opfer und Betroffene fühlen, kein Vertrauen haben, dass die Parteien, die Regierungsparteien, aber auch eben die Parteien der Mitte, und das sehen wir ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, nicht die Lösung für diese Herausforderungen finden. Die Parteien der sogenannten Mitte müssen sich, glaube ich, dieser Herausforderung noch viel mehr stellen. Vielleicht vor allem zu allen voran die Sozialdemokratische Partei.
Gehen dann also die verunsicherten Wählerinnen und Wähler automatisch zu rechteren Parteien, zu nationalistischen Parteien?
Also ich glaube, das, was man sieht, ist, dass diese Ohnmacht, die viele Menschen fühlen gegenüber den Herausforderungen oder den Krisen, denen sie sich gegenüber sehen, sich tatsächlich auch in ein Abgehängtheitgefühl übersetzt und ist von populistischen oder rechtsgerichteten Parteien deutlich einfacher wahrgenommen wird, diese Menschen irgendwie abzuholen. Gleichzeitig haben ja zum Beispiel in skandinavischen Ländern Linksparteien oder progressive Parteien auch hinzugewonnen. Also ich glaube, man muss sozusagen das auf jeden Fall auch nochmal differenziert sehen. Trotzdem ist mit dieser Gemengelage, die wir jetzt im Europäischen Parlament sehen, glaube ich, auf jeden Fall festzustellen, dass es schwierig wird, progressive Mehrheiten zu finden. Das sehe ich jetzt sozusagen persönlich erstmal als eine große Herausforderung.
Dann sehen wir das Wahlverhalten der Jüngeren, das, glaube ich, viele erstaunt hat, überrascht hat, weil Jüngere ja gerade in Deutschland jedenfalls auch immer sehr stark grün gewählt haben oder für die FDP gestimmt haben und jetzt also ja zu großen Teilen auch rechts bzw. konservativ gestimmt haben. Wie ist das zu erklären?
Ja, dieser Zuwachs an der AfD, also es sind 10% bei den 16- bis 29-Jährigen, die AfD in dieser Gruppe hinzugewonnen hat von 2019 jetzt zu 2024, das ist schon erstmal ein krasser Anstieg. Aber gleichzeitig, haben Sie auch gerade schon erwähnt, sehen wir ja auch eine totale Vielfalt in dem Parteienspektrum, die vor allem auch bei jüngeren Personen gewählt wurden. Volt als eine andere Partei, die ja immer sozusagen auch einen sehr transnationalen Wahlkampf gemacht hat, einen europäischen Wahlkampf, hat 8% hinzugewonnen in dieser Wählergruppe. Also es ist deswegen, finde ich, auch ein vielfältiges Bild. Gleichzeitig muss man das sozusagen jetzt einmal, also kann es auch nicht darüber hinwegtäuschen, wir sehen auch da auf jeden Fall einen Trend dazu, die AfD zu wählen. Sie wird wahrgenommen als eine etablierte Partei oder als eine Partei sozusagen im Parteienspektrum. Sie sind damit aufgewachsen. Zum gewissen Grad würde ich auch sagen, zeigt es, dass rechte und rechtsextreme Positionen gewisserweise auch normalisiert sind und damit eben wählbar sind, auch für junge Menschen. Sie das nicht so stark in Frage stellen oder sagen, ich kann die AfD wählen, auch wenn sie rechtsextreme Positionen vertritt. Das wird sozusagen nicht als ein Grund, sie nicht zu wählen gesehen.
Das scheint im Umfeld von jungen Leuten zum Teil jedenfalls akzeptabel zu sein, ne?
Ja, also das ist auf jeden Fall auch mein Eindruck. Und gleichzeitig würde ich sagen, dadurch, dass wir jetzt ja schon so einen krassen Swing eigentlich sehen, ne? Letztes Mal haben super viele, und ich glaube 30% fast für die Grünen gewählt, der 16- bis 29-Jährigen, würde ich auch sagen, gibt es schon die Hoffnung, dass diese Wählergruppe eben auch nicht so festgelegt ist und auch bei der nächsten Wahl durchaus das Pendel wieder anders ausschlägt. Also ich würde sagen, da ist auf jeden Fall auch ein Auftrag damit natürlich an die Parteien zu sagen, das ist eine Wählergruppe, wenn sie uns wichtig ist, dann müssen wir hier eine Ansprache finden. Und die AfD, das wissen wir alle, hat in vor allem in den sozialen Medien eine gute oder sehr zielgruppenspezifische Ansprache gefunden.
Damit war das der entscheidende Punkt? Stimmen darüber gewonnen. Wird immer gesprochen, dass gerade bei den Jüngeren, gerade bei den Erstwählern in Deutschland konnte ja ab 16 schon gewählt werden, dass tatsächlich die AfD bei TikTok die Wahlen zu großen Teilen mitgewonnen hat?
Also ich glaube nicht, dass sie nur darüber gewonnen hat. Also in so Auswertungen sieht man auch, andere Parteien hatten durchaus sozusagen erfolgreiche Videos und erfolgreiche Klickzahlen auf TikTok. Also das kann nicht das Einzige sein, aber die Art der Ansprache, weil sie, also man gewinnt einfach in sozialen Medien vor allem Blumentopf damit, wenn man polarisiert und zuspitzt. Und das kann die AfD, weil sie mit ihren ja eher auch einfachen Thesen da punkten kann. Und andere Parteien ist es ein bisschen schwieriger, wenn sie differenziert versuchen zu argumentieren. Und trotzdem glaube ich nicht, dass es der einzige Grund war. Ich glaube, es hängt auch wiederum mit dem zusammen, was man eben in der Gesamtbevölkerung sieht, dass dieses Ohnmachtsgefühl, politische Ohnmachtsgefühl und ein sich nicht vertreten fühlen von Parteien als Mantra in der Gesellschaft über uns hängt und eben vor allem die AfD es schon schafft, das zu adressieren.
Ist das eine Krise des gesamten demokratischen Systems, auf die irgendwie stärker auch von den etablierten Parteien, überhaupt von den etablierten demokratischen Strukturen, bleiben wir mal auf europäischer Ebene, viel stärker eingegangen werden müsste? Der Populismus wird ja nicht weggehen, nur weil man ihn verteufelt. Er wird ja bleiben, er wird auch offenbar immer stärker.
Müssen Sie nochmal kurz die Frage wiederholen.
Ja. Also, ja. Ist das eine Gesamtkrise des gesamten politischen Systems, des demokratischen Systems, das ja eigentlich mit, ich sag mal, diesen populistischen Energien offenbar große Schwierigkeiten hat? Muss man die vielleicht irgendwie aufgreifen? Muss man die absorbieren können, das demokratische System, sich erneuern können, müssen?
Ich glaube, die Aufgabe, Demokratie zu erneuern, ist sozusagen eine sowohl tagtägliche Aufgabe von uns allen, als auch die Aufgabe, die natürlich politische Parteien auch als Sprachrohre von politischen Meinungen haben und haben sollten. Und sie ist natürlich eine total schwierige in diesen Herausforderungen, denen wir uns befinden oder diesen Transformationszeiten. Und wenn wir jetzt auf Europa gucken, ist ja auch immer das die Herausforderung, dass auch das Europaparlament, die Abgeordneten dort, sind die Summe nationaler Wahlen. Wir schaffen es ja leider nicht, in Europa auch wirklich europäische Wahlen abzuhalten. Ich halte das auch für eine Herausforderung sozusagen, wenn wir uns sagen, naja, wie können wir eigentlich europäischen Populismus oder sozusagen als Europäerinnen auch agieren, spielt das immer wieder auch in die Hände von denjenigen, die nationale Themen nach vorne setzen, dass wir keine Möglichkeit haben, sozusagen eigentlich europäisch abzustimmen.
Also richtig transnationale Wahllisten,
sowas. Genau, zum Beispiel transnationale Wahllisten, das war schon mal eine Forderung, die wurde abgelehnt damals, aber auch, also es gab ja zum Beispiel die Partei Volt und das rechne ich ihr auch hoch an, dass sie und auch trotzdem ja gewonnen hat, wirklich auch einen transnationalen Wahlkampf macht. Sie ist ja auch in unterschiedlichen Ländern angetreten, aber gleichzeitig sehen wir, in Italien wurde Meloni plakatiert, in Deutschland wurde Scholz plakatiert, also es wurde mit nationalen Politikern versucht, Wahlkampf zu machen, obwohl die gar nicht nach Brüssel gehen, und damit haben wir auch so eine Vermischung eigentlich im Wahlkampf oder auch in der Thematik, für was wir eigentlich wählen, zwischen nationalen Parteien und sozusagen dem Abstrafen jetzt in Deutschland von einer möglichen Ampelregierung oder in Frankreich von Macron, als dass man sozusagen wirklich die Brücke schlägt, für was wählen wir eigentlich auf europäischer Ebene, was sind die europäischen Gemeinsamkeiten, die wir angehen müssen und was brauchen wir da für Kräfteverhältnisse. Das ist eine totale Herausforderung. Wir haben auch keinen öffentlichen europäischen Raum, den gibt es so faktisch nicht, und deswegen gibt es sozusagen ja auch nicht diesen Raum, diese Möglichkeit, uns eigentlich gemeinsam da auch auszutauschen. Es gab ja mal die Idee oder den europäischen Spitzenkandidatenprozess, das war ja auch so ein Vehikel zu sagen, das ist eine Möglichkeit, diesen Diskurs zu führen. Fand ich eigentlich auch einen interessanten Ansatz, aber auch der wurde nicht weiterverfolgt.
Wenn es diesen gemeinsamen europäischen, diesen öffentlichen Raum nicht gibt, was könnte das denn sein? Würden Sie sich das wünschen? Was sollte das sein, wenn man ihn schaffen will?
Was es, glaube ich, nicht gibt, ist sozusagen diesen einen europäischen Raum. Es gibt auch nicht das eine europäische Narrativ. Es wird immer sozusagen plural sein und es muss immer eine Vielzahl sein. Und es gab schon so viele Initiativen und Ansätze, den zu schaffen. Und viele von denen waren auch richtig. Aber ich glaube, was nicht funktioniert oder was sehr schwer noch funktioniert, wenn man sozusagen versucht, nur auf dieser Metaebene vielleicht auch zu diskutieren. Der Ansatz, Demokratie zu stärken, oder das geht für mich sozusagen zusammen mit dieser Suche auch nach einer Vision und nach Utopien, die eher ja Mangelware sind in unserer Zeit, muss eigentlich immer irgendwie von unten starten. Demokratie ist Handarbeit. Das machen Menschen vor Ort, die aktiv sind und sozusagen vor Ort dann sagen, was betrifft uns hier? Wie können wir diesen Zusammenhang herstellen zwischen den globalen Herausforderungen von Klimawandel und Zuwanderung und Digitalisierung und so weiter, die sich natürlich global stellen, aber die ja vor Ort in meiner Stadt, in meiner Kommune eine Auswirkung haben. Und diesen Zusammenhang herzustellen, macht man, glaube ich, einfacher oder vor allem auch greifbarer, wenn man sagt, wir müssen Menschen vor Ort in Beteiligungsprozesse oder in Verfahren bringen, um ihnen sozusagen diese Herausforderung lokal klarzumachen.
Also nicht nur alle paar Jahre das Europäische Parlament wählen, sondern sehr viel mehr tun?
Auf jeden Fall sehr viel mehr tun.
Was wäre das? Sie haben ja schon Erfahrung gesammelt, auch mit Ihrer zivilgesellschaftlichen Organisation, bei der Sie lange waren, European Alternatives heißt die. Da schreiben Sie, dass Sie da den Aufbau einer transnationalen europäischen Zivilgesellschaft vorantreiben wollten. Klingt schon mal natürlich erstmal sehr anspruchsvoll. Welche Erfahrungen konnten Sie da sammeln?
Was wir als allererstes gesagt haben, ist, dass wir eben nicht die Summe von einzelnen Vereinen in Europa sind. Wir sind nicht irgendwie Franzosen, Deutsche und Griechen und auch Kroaten, die zusammenarbeiten, sondern wir sagen, wir sind von vornherein, sehen wir uns als eine Gruppe von Europäerinnen. Das klingt vielleicht so ein bisschen, klingt einfach, aber es hatte auf jeden Fall den Unterschied, dass wir nie irgendwie auch mit Proports gearbeitet haben, sondern die Menschen, vor allem junge Menschen, auf ganz unterschiedliche, in ganz unterschiedlichen Projekten zusammengebracht haben. Zum Beispiel haben wir ein Festival organisiert, alle 4 Jahre, das auch immer durch Europa getourt ist, Trans-Europa-Festival, was diesen Ansatz hatte, vor allem natürlich auch Kunst und Kultur, die schon immer als grenzüberschreitend arbeiten, einzubinden, vielleicht eben auch in diese Idee, okay, was ist sozusagen unsere gemeinsame Geschichte, unser gemeinsames Narrativ, und da hat die EU auch Förderprogramme, die sozusagen überhaupt sowas ermöglichen, ne? Also es ist ja auch, es geht auch einher, ne, dass die EU das natürlich auch dadurch fördert, diese Vielfalt. Gleichzeitig haben wir auch hier gesehen, es bleibt schwierig zu sagen, wir machen, ne, ein Event oder ein Festival, wo wir alle zusammenbringen, weil natürlich bringen wir nie alle zusammen, sondern es muss immer eigentlich der dezentrale, lokale Ansatz im Vordergrund stehen. Und da würde ich sagen, haben wir, also in der Zeit, wo European Alternatives vielleicht auch am stärksten waren, waren auch die Städtebewegungen in Europa stark, oder gab es sozusagen eine Bewegung der Städte, könnte man so sehen. So in Mitte der Zehner, Anfang Mitte der Zehnerjahre. In Deutschland zum Beispiel gab es die Willkommenskommunen oder die sogenannten solidarische Städte für Geflüchtete, oder Seebrücke hat sich gegründet, auch ein Netzwerk der Städte in Deutschland und Kommunen. Und das finde ich eigentlich ein gutes oder auch spannendes europäisches Narrativ, weil das ist sozusagen wirklich ein Narrativ der europäischen Solidarität. Es waren nicht nur Städte in Deutschland, es waren auch Städte in Polen zum Beispiel, wo die nationale Ebene sich ganz klar zum Beispiel gegen Zuwanderung und gegen Geflüchtete gestellt hat. Gab es aber einzelne Städte, zum Beispiel Danzig, die gesagt haben, wir sind eine Willkommensstadt. Es gibt Städte und es gibt Menschen, die dieses Narrativ der Solidarität in Vordergrund stellen, was auch einmal Europa ist, aber ein anderes als das, was was ja in diesen Jahren eben auch passiert ist.
Wollte ich gerade sagen, weil das genau scheint ja zu verblassen. Also das, ich sag mal, wie soll man es formulieren, das liberalere, progressivere, was mehr auf Vielfalt setzt, auf Solidarität, auf all diese Werte, was wir im Gegensatz erleben, ist eher eine Krise auch Europas, ein Erstarken der Nationalismen, auch ein Erstarken der Tendenzen, die zum Beispiel Geflüchtete eher in ihren Rechten einschränken will und die Grenzen verstärken will und vieles andere mehr. Also das muss sie doch als jemand, der sich so lange damit beschäftigt, auch ein bisschen deprimieren am Ende, dass man sagt, dass all diese Initiativen, die sie gestartet haben und Ähnliches machen sie jetzt ja auch mit ihrer Governance-Plattform, wenn auch nicht auf europäischer, sondern eher auf so deutscher Ebene, dass das alles offenbar nicht fruchtet und dass im Gegenteil diese Populismen, die sich eher gegen Europa wenden, gegen die europäische Idee wenden, immer stärker werden. Also wie kann man diese, sag mal, diesen antieuropäischen Populismus, diese Energie aufgreifen und sie vielleicht umwandeln? Also diese Energie ist ja da. Kriegt man die einfach wegdiskutiert, ne?
Diese Energie ist ganz eindeutig da und tatsächlich schwierig, die Hoffnung zu behalten oder auch optimistisch zu bleiben. Ich glaube, es geht aber nicht anders. Die Verantwortung, die wir alle haben, sozusagen für diejenigen, die im demokratischen Spektrum sich bewegen, ist zu sagen, okay, wir dürfen Europa, wir dürfen Politik insgesamt, die Demokratie nicht denjenigen überlassen, die sie zerstören wollen. Ich glaube, das spüre ich einerseits als ein Verantwortungsgefühl, aber das spüren ja viele. Und sozusagen die Zustimmung für Demokratien, für demokratische Werte ist auf jeden Fall immer noch so hoch, dass wir damit auch arbeiten können. Aber wir müssen aufpassen, dass es nicht noch weniger wird. Wir müssen aufpassen, dass die AfD es nicht schafft, eben noch mehr Boden zu gewinnen oder auch eben andere Kräfte. ich bin gespannt, wie es auch in Frankreich ausgehen wird. Es ist relativ klar abzusehen.
Die Wahl zur Nationalversammlung, die demnächst stattfindet.
Ja, die demnächst stattfindet. Ende Juni ist der Wahltermin. Die Rassemblement National, die Partei von Marine Le Pen, ist vorne in den Umfragen. Und also ja, diese Herausforderung ist ganz, ganz klar da. Und gleichzeitig sehe ich es als unsere Aufgabe, als die Demokratin, zu überlegen, was wir sozusagen dagegen tun können. Und ich glaube, es ist sicherlich sinnvoller, eher da anzusetzen, gar nicht so viel zu überreden über den Trend oder auch darüber, was macht die AfD so stark, sondern zu überlegen, okay, was können wir an anderer Stelle machen, um mit Menschen sie einerseits zurückzugewinnen für den Dialog. Ich glaube, das ist ein Schlüssel. Und sie vor allem auch dafür zu gewinnen oder die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, eben nicht auf Polarisierung und auf Gegensätze, sondern was sind eigentlich unsere Gemeinsamkeiten? Und wenn man sich diese Frage immer wieder stellt, so was wollen wir denn hier eigentlich gemeinsam in einer Stadt und in einer Kommune, was ist denn für uns alle hier das Gemeinwohl, dann kommt man schon eher zu den Gemeinsamkeiten und das, was man zusammen erreichen will, als zu den Gegensätzen. Das ist Handarbeit, das ist vor allem, braucht man dafür viele, aber das, um den Bogen zu schlagen zu meiner jetzigen Arbeit, ist zum Beispiel was wir in einem Format machen, was sich Kommunale Entwicklungsbeiräte nennt. Das ist ein Format, was wir jetzt in 10 deutschen Städten und Kommunen umgesetzt haben oder dabei sind umzusetzen. Und zum Beispiel auch in einer Stadt wie Frankfurt-Oder, also eine sehr europäische Stadt, weil sie direkt an der Grenze ist zu Polen, zu der Stadt Słubice. Es ist dort tatsächlich auch ein zweisprachiger Prozess. Also es nehmen auch polnische Bürgerinnen teil. Es wird alles simultan übersetzt, weil sich die beiden Kommunen, also Słubice und Frankfurt-Oder, eben letztlich mit der Frage auseinandersetzen, schon eine gemeinsame Vision zu entwickeln, wie eine Brachfläche mitten sozusagen zum Eingangstor nach Frankfurt-Oder oder nach Europa, wie sie es dort selber sehen, gestaltet werden kann, damit sie auch den Bürgerinnen und Bürgern als ein Ort dient, der Begegnung und der identitätsstiftend sein kann und so weiter. Und die Vorschläge, die dort schon mal diskutiert wurden, gingen so in Richtung Supermarkt und Logistikzentrum. Und die Bevölkerung sagte, okay, das ist nicht das, was wir uns sozusagen eigentlich darunter vorstellen. Und das ist eine total spannende Diskussion, die dort aufkommt, auch die sozusagen schon lange in der Stadt war. Und in diesem Format des Kommunalen Entwicklungsbeirats kommen jetzt eben unterschiedliche Stakeholdergruppen, so nennen wir das zusammen, also aus der Wirtschaft, aus der Politik.
Also Interessenvertreter.
Interessenvertretung. Und auch aus der Zivilgesellschaft, um sich genau dieser Frage eben zu widmen. Also erstens kriegen wir die Rückmeldung, es sitzen tatsächlich Menschen in diesem Raum, die noch nie in so einem Format miteinander gesprochen haben. Denen fällt es auch schwer, erstmal in so einem Stuhlkreis zu sitzen. Das ist auch nicht was, was Menschen unbedingt immer erstmal anspricht. Das verstehe ich auch zu einem gewissen Grade. Aber trotzdem, über diesen Prozess von mehreren Tagen und insgesamt über fast ein Jahr, in dem mehreren Sitzungen Menschen zusammenkommen, haben wir immer wieder gespiegelt bekommen, dass es auf jeden Fall dieses Vertrauensaufbau braucht Zeit. Aber dieser Vertrauensaufbau dann auch hilft zu sagen, okay, ich bin auch bereit, mit diesen Menschen hier auch der gemeinsam getragene Lösung zu erarbeiten, auch aus Politik heraus. Also ich bin ja hier auch als Politikvertreter oder ich bin hier als Wirtschaftsvertreter und habe deswegen ja auch eine Rolle, vielleicht im Ergebnis mitzutragen, es dann auch bessere oder vor allem nachhaltiger Lösungen gibt, die eben nicht sozusagen nur, sag ich mal, von oben oder von der Stadtverwaltung getroffen wurden und deswegen auch die Akzeptanz in der Bevölkerung haben. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, wenn man über dieses Problem, wie können wir denn Vertrauen gewinnen in die Politik oder wie können wir diese politische Ohnmacht bekämpfen, dass wir genau da ansetzen. Weil dadurch entsteht dieses viel besprochene, ne, politische Selbstwirksamkeit der Bürgerinnen stärken. Das können wir nicht auf europäisch-transnationaler Ebene. Das müssen wir vor Ort machen. Und was wir dann, glaube ich, aber auch immer wieder machen müssen, ist zu sagen, okay, das, was wir hier vor Ort besprechen, hat natürlich auch eine transnationale Ebene. Es gab immer diesen Spruch, ne, Act Local, Think Global. Ich glaube, der gilt eigentlich immer noch. Mhm. Es ist wichtig, auf jeden Fall immer diese Perspektive, dass es natürlich nicht nur vor Ort diese Auswirkungen aus dem Klimawandel zu bearbeiten gibt, sondern dass es ein globales Phänomen ist.
Eins ist ganz sicher, was die Kommunen ja auch beschäftigt. Seit einigen Jahren sind natürlich die Geflüchteten, die zu Hunderttausenden zum Beispiel auch nach Deutschland gekommen sind und mit denen die Kommunen sehr unterschiedlich umgehen mit dieser Problematik. Die einen leiden sehr darunter, haben große Probleme, andere wiederum fühlen sich da vielleicht ein bisschen offener und bereiter. Und das ist ja auch etwas, was sie auch beschäftigt, dass sie da so eine Art, wie soll man sagen, Matching-Verfahren mit entwickelt haben auf Grundlage von Algorithmen, wie man Kommunen zusammenbringt mit Geflüchteten. Also nicht irgendwie nach bestimmten Schlüsseln, Standardschlüsseln verteilen, wie es ja oft passiert auch, Das wäre ja auch etwas, was man auch international ausprobieren könnte. Auch darüber streitet ja Europa schon seit vielen Jahren, wie man das gerecht verteilen kann, die Geflüchteten. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Also kann man daraus lernen zum Beispiel, dass man diese ganze Problematik Migration, die ja die Menschen ganz stark beschäftigt, in der Wahrnehmung, in der politischen Wahrnehmung her, dass man die auch sozusagen irgendwie vielleicht anders angeht?
Es gibt in Europa aufnahmewillige Kommunen und Städte, häufig auch aus unterschiedlichen Beweggründen. Manche sagen, wir werden kleiner, wir brauchen Zuwanderung. Das war vor allem auch in Polen damals zum Beispiel ein Argument, auch ein legitimes Argument. Und andere sagen, wir möchten aufnehmen, weil wir uns sozusagen solidarisch zeigen wollen und wir haben noch Kapazitäten. Also auch sozusagen dieses Bild, was sich für uns zumindest viel differenzierter gestellt hat in der Debatte, die wir vor einigen Monaten hatten, als die Kommunen immer alle sagten, wir sind völlig überlastet. Es waren sehr, sehr viele Kommunen überlastet, aber es gab auch immer wieder Kommunen, die gesagt haben, uns geht's anders. Es gibt in Deutschland diesen sogenannten Königsteiner Schlüssel, mit dem werden Geflüchtete in Deutschland verteilt.
So ein klassischer föderaler Verteilungsschlüssel.
Ja. Genau. Und der auch so erstmal funktioniert, aber was sozusagen in diesem Schlüssel nicht funktioniert oder nicht beachtet wird, ist, dass es keine bedarfsgerechte Verteilung gibt. Also Geflüchtete können sozusagen jetzt nicht irgendwie sagen, ich kann zum Beispiel dieses und jenes oder ich brauche vielleicht irgendwie etwas Besonderes für meine Familie oder ich bin krank oder wie auch immer. Und das sozusagen diese Bedürfnisse einerseits von den Geflüchteten und vielleicht auch von den Städten gemeinsam zu matchen. Und wir pilotieren das jetzt eben gerade mit 10 Städten, zum Beispiel auch mit der Stadt Düsseldorf, also mit einer großen Stadt, sowohl größeren als auch kleineren, die uns sozusagen im Vorhinein Daten geben. Was haben Sie sozusagen im Angebot? Was können Sie anbieten für Geflüchtete? Der Ansatz ist auf jeden Fall zu sagen, das ist was wir jetzt hier erstmal im Kleinen probieren. Wir machen es algorithmusbasiert, das heißt im Endeffekt sozusagen kann es skaliert werden. Wir sind da sozusagen jetzt auch weiter in der Auswertung bis Ende des Jahres und die Idee wäre im Endeffekt zu sagen, okay, so ein System kann man natürlich europaweit installieren. Also ist jetzt nicht von heute auf morgen, ist schon klar, aber der Gedanke ist es, dass man Menschen, die ankommen in Europa, auch mit den Städten matcht, die Aufnahmekapazitäten haben. Und damit, das ist vielleicht auch noch das Interessante daran, die Debatte in Europa ist eben letztlich eine Debatte, die von Nationalstaaten getrieben wird. Es wird immer wieder darüber berichtet, wie Ungarn sich gegen die Aufnahme stellt. Und da aber anzusetzen und sagen, vielleicht brauchen wir einen anderen Governance-Ansatz, der eben lokal und eher städtegetrieben ist, damit diese nationale Ebene irgendwo ein bisschen eben auch in den Hintergrund gedrängt wird und sagt, wir versuchen hier eine andere Perspektive auch auf das Thema zu werfen.
Das heißt, abschließend gewinne ich so ein bisschen den Eindruck, dass Europa vor Ort gerettet werden kann. In den Kommunen, in den Regionen und nicht mit einem großen, überbordenden Narrativ.
Also retten ist auf jeden Fall ja auch schon mal das Narrativ.
Naja,
wenn wir uns dem jetzt anschließen, ja, Europa müssen wir es retten.
Die Krise also, ist da, glaube ich.
Die Krise ist da, ja. Also Europa einerseits, die Demokratie aus meiner Sicht wird vor Ort gemacht. Und wenn wir Europa als vor allem eine europäische Demokratie und die europäischen Wahlen sind eine der größten demokratischen Veranstaltungen sehen, dann sehe ich das so, dass vor Ort es passieren kann, passieren muss. Die Menschen leben in ihren Städten und Kommunen und haben vor Ort eben auch die Bedürfnisse und sich dort die Herausforderungen eben stellen. Aber ich glaube, dass es dieser Ansatz zählt, wenn wir vor allem diese Herausforderungen angehen, die politische Ohnmacht zu bekämpfen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall der Schlüssel. Wir werden nicht mit weniger Krisen konfrontiert werden, sondern möglicherweise eher noch mit mehr. Und wir werden nicht in einer Stadt, aber auch nicht in unserem Land Deutschland den Krieg oder die Migrationskrise oder die Klimakrise bewältigen. Wir können es eben nur gemeinsam. Das heißt, diese Perspektive muss immer mitgedacht werden, dass es ein gemeinsames Europa schon braucht. Immerhin dieses gemeinsame Europa braucht, um den globalen Herausforderungen zu begegnen. Aber dass wir sie vor allem vor Ort irgendwie erlebbar machen und dadurch die dicken Bretter, die Politik ja tagtäglich bohren muss, für Menschen vielleicht auch ein bisschen handfester macht.
Daphne Billesbach, Politikwissenschaftlerin und Geschäftsführerin der Governance-Plattform dieses Thinktanks in Berlin. Nach den Europawahlen über die Zukunft der europäischen Demokratie. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Gleich hier Kultur heute und am Mikrofon der Kulturfragen war Wladimir Balzer.